Und dann war irgendwie Dienstag oder Mittwoch trainingsfrei bei uns. Und dann hat er gesagt, oder haben wir uns verabredet in Basel am Flughafen. Und dann bin ich nach Basel geflogen. Er hat mich am Flughafen abgeholt. Und dann hat er gesagt, ja komm, wir fahren nach Basel. Da kennt uns keiner, da können wir in Ruhe sprechen. Und dann sind wir irgendwo zum Mittagessen gefahren und kommen in ein Restaurant rein. Und da sitzt offensichtlich ein HSV-Fan, der dann sagt, Herr Finke, was machen Sie denn hier? Wollen Sie unseren Torwart abwerben? Und das fällt mir immer wieder ein, wenn ich so an den ersten Kontakt denke oder an Volker Finke denke. Das war schon extrem lustig.
Fußball, 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 esse, schlafe, Fußball, Fußball, Fußball. Gibt's Schlimmeres?
Der offizielle SC-Podcast.
Salli, liebe SC-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen SC-Podcasts, die auch heute natürlich wieder präsentiert wird von Jobrad Loop. Zuallererst, sorry, wir haben eine Weile auf uns warten lassen. Es war viel los am Europaparkstadion und drumherum. Ich hoffe, ihr seht uns nach. Viele englische Wochen und eine Verletzung, auf die ich nahe noch zu sprechen komme. Marco ist heute leider nicht mit dabei, dazu später allerdings mehr. Bevor wir zum heutigen Interview kommen, wollen wir natürlich nochmal kurz auf den Donnerstag blicken. Ihr wart wahrscheinlich im Stadion oder ihr habt es vor dem Fernsehen geschaut oder sonst wo verfolgt. Und da haben wir unter anderem nach dem Spiel noch ein Interview geführt mit Vinci Grifo. Kann man vielleicht auch mal erzählen, in der Mixzone ist nach so einem Spiel extrem viel los, ganz viele verschiedene Sender, die Spieler waren noch am Platz, dann gibt es noch Dopingkontrollen und ich glaube, es war so 0.15 Uhr, wo ich mir den Vinci dann mal schnappen konnte und er hat zu diesem magischen Abend unter anderem Folgendes gesagt.
Es überwiegt der Stolz, glücklich, happy, so richtig kann man es noch gar nicht irgendwie fassen und realisieren, aber ich glaube, wenn wir dann mittwochs am 20. glaube ich unterwegs sind, dann nach Istanbul, dann wird es einem ja erstmal so richtig wahr, aber ich muss sagen, wirklich einfach unglaublich stolz. Auch die Fans, wirklich, wie sie uns angepeitscht haben, schon beim Aufwärmen, war schon ein paar Gänsehaut-Vibes. Und dieser Verein, diese Stadt mit dieser Energie hat es einfach auch verdient. Einfach auch die letzten Jahre, diese Entwicklung, die war so toll und ist immer noch toll. Und ja, deswegen haben wir uns dann einfach auch so ein Spiel verdient.
Ja, und natürlich auch Julian Schuster war nach dem Spiel sehr bewegt, ihr werdet es gesehen haben, und musste teilweise nach Worte ringen und hat auf der Pressekonferenz unter anderem diese gefunden.
Fakt ist auch, dass wir den Schritt eben auch geschafft haben, das Resultat aus dem Hinspiel auch gedreht haben und jetzt gemeinsam mit diesem wunderbaren Verein alle nach Istanbul fahren und ein Finale spielen. Das war heute ein wichtiger Schritt, aber es fehlt noch ein Schritt und das möchte ich klar betonen, es ist nicht die Freude, darf nicht ausreichen, ein Finale erreicht zu haben, sondern wenn man ein Finale spielt, müssen wir alles dafür tun, dieses dann eben auch zu gewinnen und was dafür notwendig ist, ist eben, und das ist das Anspruchsvolle und das Herausfordernde dann in diesen Momenten und auch Tagen, jetzt alles eben auch für Hamburg zu tun. Und genau diesen Spagat müssen wir hinbekommen. Deshalb auf der einen Seite Freude, auf der anderen Seite wird es morgen um 11 Uhr genau da weitergehen, wo wir eben auch jetzt aufgehört haben. Vielen Dank.
Ja, ich habe es vorher schon mal angedeutet, Marco ist leider nicht mit dabei. Der fällt leider verletzungsbedingt aus, aber wir haben einen sehr guten Ersatz gefunden bei uns in der Abteilung. Da haben wir den David verpflichtet für die heutige Folge. David, erstmal willkommen im Podcast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Hi Marius, schön, dass ich dabei sein darf.
Und David, erzähl doch mal den Zuhörerinnen und Zuhörern, wen haben wir denn heute vor dem Mikro?
Unser heutiger Gast war von 1998 bis 2006 für den Sportclub aktiv und hat in dieser Zeit 246 Spiele für uns absolviert. Er ist Torwart und sogar in den frühen 2000ern mit uns durch Europa gereist, im damals noch UEFA Cup. Der 57-Jährige hat in seiner Karriere auch noch für den Hamburger SV gespielt, ganz, ganz lang, und für Hannover 96. Ganz viel Spaß mit unserem Interview mit Richie Golz.
Das Gespräch des Tages.
Richard, willkommen im Podcast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Vielleicht zunächst mal für alle, die zuhören, kurz zum Setting und zum Zeitraum. Also du bist dankenswerterweise ins Mannschaftshotel gekommen in Hamburg und wir nehmen vor dem Spiel gegen den HSV auf. Deswegen macht es nicht so viel Sinn, über das Spiel zu reden, weil alle, die es anhören, wissen schon, wie es ausgeht. Wir wissen es noch nicht. Es macht aber wahrscheinlich Sinn, über ein anderes Spiel zu sprechen, das am Donnerstag stattfand. Ich gehe davon aus, du weißt, welches ich meine. Das Halbfinale gegen Sporting Braga. Wahrscheinlich oder sicher eins der größten der Vereinsgeschichte, vielleicht mit dem Pokalfinale. Wie hast du das Spiel verfolgt und vor allem, wie hast du mitgefiebert?
Ja, ich habe das Spiel zu Hause am Fernseher gesehen. Ich konnte leider nicht nach Freiburg kommen, hatte eine Einladung, war echt extrem traurig. Aber habe dann natürlich zu Hause geguckt und nach hinten raus war es natürlich nochmal extrem spannend und wer weiß, wie das Spiel ausgeht, wenn es noch ein paar Minuten länger geht, aber natürlich über beide Partien gesehen war das schon verdient und natürlich ist das mit dem DFB-Pokalfinale das größte Spiel der Vereinsgeschichte und jetzt kann man im Prinzip noch einen draufsetzen. Denn am Ende so ein Titel auf dem Briefpapier, der macht schon eine Menge her. Und deswegen drücke ich alle Daumen. Aber es war schon nervenaufreibend. Und am Ende, wie gesagt, verdient.
Es war ja wirklich eine unglaubliche Reise. Angefangen über die gute Ligaphase, dann mit den K.O.-Spielen gegen Genk, gegen Vigo, jetzt Braga. Hättest du das vor ein paar Monaten für möglich gehalten, dass die Reise wirklich so weit geht?
Ja, das ist ja die große Chance und der Reiz der Europa League, dass es ja sehr ausgeglichen ist. Und klar trifft man dann auf größere Namen oder kleinere. Wer hätte gedacht, dass Braga im Halbfinale steht und oder auch der SC ins Finale kommt. Also man muss dann immer natürlich den Moment nutzen und ja, die Mannschaft, das zeichnet die Mannschaft ja aus, dass sie sich in jedes Spiel reinschmeißt, als wäre es das Letzte. Und so fing das eben mit dem ersten Spiel an, so wird es auch im Finale sein.
Jetzt hast du in deiner Karriere ja fast 250 Spiele für den SC bestritten, bist auch für die Traditionsmannschaft immer noch hin und wieder aktiv, wenn wir richtig informiert sind. Wie emotional bist du denn noch dabei bei so SC-Spielen?
Ja, ich kann mir den Luxus leisten, schon richtig dabei zu sein, weil ich im Grunde ja für zwei Vereine nur gespielt habe. Nach der Freiburg-Zeit war ich noch in Hannover. Das war aber eher zum Ausklingen und 11 Jahre HSV, 8 Jahre SC. Da kann ich wirklich mit Haut und Herz dabei sein und deswegen ja, gucke ich natürlich, wenn ich auf Ergebnisse gucke, immer, was haben meine Vereine gemacht und deswegen nimmt mich das schon mit und freut mich extrem.
Wirst du denn beim Finale in Istanbul auch vor Ort sein?
Ich habe noch keinen Plan, ehrlich gesagt. Wenn es eine Möglichkeit gibt, sicher, aber muss man schauen.
Ist ja noch ein bisschen Zeit. Du hast schon gesagt, du hast für den HSV gespielt, auch international, auch für den SC. Da hießen die Wettbewerbe noch ein bisschen anders. Da gab es noch den UI Cup zum Beispiel. Wie erinnerst du dich denn an deine persönlichen Reisen international als Spieler und auch an die Erlebnisse vor allem?
Ja, das war immer ein Erlebnis. Das fing ja auch relativ früh an als junger Bursche beim HSV. Dann so die ersten Auslandsreisen. Als Berliner mit der Mauer drumherum bin ich sowieso nicht so gewohnt gewesen, mal rauszukommen. Und das war jedes Mal ein Fest. Und ich habe dann Länder gesehen, wo ich normalerweise nicht hinkommen würde. Und es war immer aufregend. Und an diese internationalen Spiele denkt man auch später immer wieder drüber nach und freut sich und kriegt auch manchmal ein bisschen Gänsehaut.
Es war ja eine andere Zeit, als du beim SC warst. Da waren wir schon, glaube ich, kann man sagen, eine Fahrstuhlmannschaft. Wir haben immer um den Klassenerhalt gekämpft, dann ging es wieder runter, dann wieder aufgestiegen. Ihr seid zum Beispiel 2002, 2003, seid ihr Zweitligameister geworden. Jetzt sind wir in einem Euroleague-Finale. Wie hast du die Entwicklung des Vereins wahrgenommen, so über die letzten 20 Jahre?
Ja, total stabil und kontinuierlich im Wachstum. Natürlich gab es dann auch mal eine kleine Delle, als der SC wieder abgestiegen ist, dann aber wieder hochgekommen ist mit Christian Streich. Also man hat aber immer das Gefühl, dass jedes Jahr ein Stück stabiler wird und ohne ganz große Ausschläge und sportlich als auch wirtschaftlich dann natürlich mit dem Stadion jetzt in den letzten Jahren nochmal extremes Wachstum, aber auch mit immer auch, weil ich auch den Kontakt gehalten habe, dieses Familiäre ist immer erhalten geblieben, was den Verein auch auszeichnet. Obwohl er maximal gewachsen ist jetzt, wenn man alleine die Zahl der Mitarbeiter anschaut. Aber dieses Familiäre ist erhalten geblieben und ich glaube, das ist auch ein Stück weit für den Erfolg des Vereins verantwortlich.
Jetzt hat sich es nicht nur beim SC wahnsinnig weiterentwickelt über die vergangenen 20 Jahre, sondern generell hat der Profifußball wahnsinnige Sprünge gemacht. Die Zuschauerzahlen sind gestiegen, die Gehälter sind gestiegen, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, gefühlt zumindest, ist deutlich gestiegen. Hast du dich schon mal beim Gedanken ertappt, dass du vielleicht auch ein paar Jahre später Profifußballer hättest werden können?
Nein, überhaupt nicht. Also mir geht's gut, so wie ich jetzt gerade lebe. Also ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Ich habe eine gute Zeit gehabt. Und ja, jede Generation hat ihre Krankheiten und sicherlich könnte man vielleicht den Gedanken verschwenden, aber zum einen geht's nicht, kann die Zeit halt nicht zurückdrehen. Ich habe eine gute Zeit gehabt, ich habe jetzt eine gute Zeit und genieße das auch. Sehe jetzt bei meinem Sohn, der zwar nur in der dritten Liga spielt, aber sicherlich auch nochmal einen Schritt weiter nach oben kommen wird, was er für ein Leben führt, das ist ein anderes und deswegen habe ich da jetzt auch so eine Perspektive drauf. Ich freue mich für ihn. Ich bin auch froh, in meiner Zeit gelebt zu haben und ja, also für mich gibt es da keinen Gedanken, dass ich jetzt unzufrieden wäre oder denke, ich hätte irgendwas verpasst.
Tauschst du dich mit deinem Sohn, denn der bei Rot-Weiß Essen in der dritten Liga spielt, auch über solche Themen wie mediale Aufmerksamkeit, Social Media aus?
Ja, natürlich. Also ist jetzt nicht so, dass ich ihm da jeden Tag einen Vortrag halte, aber ja, wenn mir was auffällt, dann spreche ich das an. Aber ich glaube, dass er da einen ganz guten Umgang mitgefunden hat. Er ist jetzt auch kein Freak, aber nutzt das auch und ja, am Ende werden die Jungs ja auch damit groß und wachsen da rein. Wenn ich jetzt aus der Zeit damals heute da reinfallen würde, dann würde ich mich natürlich extrem schwer tun, aber ja, gibt Vor- und Nachteile. Ich glaube, dass er das ganz gut auch austariert hat und deswegen läuft es eigentlich ganz ordentlich.
Beim SC galt es ja jetzt wirklich lange Jahre also auch so als Wohlfühloase, was das mediale Interesse angeht. Wie erinnerst du dich diesbezüglich an die Zeit beim Sportclub?
Ja, ich bin ja aus Hamburg gekommen, ja, eigentlich von einem Extrem ins andere fast. In Hamburg maximale Aufmerksamkeit damals, der große HSV noch, der ein paar Jahre zuvor noch das letzte Mal DFB-Pokalsieger geworden ist, eine Medienstadt. Da war natürlich schon auch immer großes Interesse da. Dann bin ich nach Freiburg gekommen und ja, die Welt war ein bisschen anders. Also natürlich gab es auch die Bild-Zeitung, zwar nicht so direkt und mit einer Redaktion vor Ort, aber das war alles in einer anderen Intensität. Natürlich haben die auch nicht immer das geschrieben, was man wollte und da gab es auch das eine oder andere Scharmützel. Ich glaube, Volker Finke hatte da auch eine Privatfehde, aber am Ende war es natürlich alles eine Spur gelassener, ein bisschen zurückhaltender. Und auch so, was die Menschen um den Verein betrifft, hat man schon gemerkt, dass da jemand ist, der von unten kommt. Das war ein wahnsinniger Rückhalt in der Stadt. Alle haben die Daumen gedrückt und haben mitgefiebert. Und das war eine total positive Stimmung. Und in Hamburg hast du natürlich, wenn es dann mal schlecht lief, dann haben sich auch schon mal ein paar Leute vor den Bus gelegt und den blockiert und die Leute nicht aus dem Stadion rausgelassen. Also so diese extremen Ausprägungen, die gab es in Freiburg damals nicht. Ich denke mal, heute ist es auch nicht so. Aber also es ist schon noch ein bisschen anders, aber es gleicht sich natürlich über die Zeit alles ein bisschen an. Ich denke mal, dass, ja, das werdet ihr wahrscheinlich besser beurteilen. Ich bin nicht so oft in Freiburg, aber damals war es schon noch eine ganze Ecke anders.
Das hat David gerade schon deinen Sohn Jakob angesprochen. Er hat gestern einen ganz wichtigen Sieg eingefahren mit Rot-Weiß Essen gegen Ferl. Das ist ganz, ganz eng in der dritten Liga im Aufstiegsrennen vor dem letzten Spieltag. Glaubst du, sie packen es am Ende?
Ja, sie haben es leider nicht mehr in der eigenen Hand. Es sei denn, sie gewinnen, glaube ich, mit 7 oder 8 Toren mindestens. Dann könnten sie den dritten in jedem Fall noch sichern. Also sie müssen hoffen, dass Duisburg vielleicht federn lässt und ja im Best Case Cottbus auch noch. Ja, es ist extrem schade, weil vor dem Spiel in Cottbus oder sagen wir mal nach 60 Minuten waren sie schon gefühlt fast aufgestiegen, dann verlieren sie das Spiel noch und danach noch das Spiel gegen Saarbrücken und Stuttgart. Das tat schon richtig weh, da hat man schon ein bisschen gemerkt, dass die Mannschaft mal so ein kleines Trauma hatte kurzfristig. Umso schöner, dass sie gestern wieder die Kurve gekriegt haben gegen den SC Verl, der ja eine absolute Horrorbilanz hat gegen RWE. Das war absoluter Angstgegner. Wir haben das Spiel 1-0 gewonnen. Jetzt sind sie wieder in der Spur, haben dann wenigstens auch noch das Minimalziel, den vierten Platz in greifbarer Nähe oder können zumindest den aus eigener Kraft erreichen, der ja dann die Qualifikation für den DFB-Pokal bedeutet. Also das Minimalziel ist erreichbar. Ja, natürlich ist es schade, wenn man dann wirklich so eine Serie hinlegt und das schon vor Augen hat, dass es dann vielleicht nicht reichen wird, aber die letzten Ergebnisse oder die Ergebnisse der dritten Liga über die letzten Jahre waren immer so, dass man, glaube ich, wenn man tippen wollte, wenig Geld verdienen konnte, weil es nie so kam, wie man sich das gedacht hat.
Wir drücken natürlich die Daumen für den letzten Spieltag. Man merkt, du bist natürlich total in der Thematik drin, kennst die Mannschaften, kennst die Ergebnisse. Wie oft schaust du zu in Essen oder bei Auswärtsspielen auch?
Ja, so wie es passt. Ich wechsle mich dann auch mal mit meiner Frau ab, die war gestern da, davor war ich da. Zum letzten Spiel nach Ulm werde ich dann fahren und hoffentlich dann den Aufstieg feiern. Aber also ja, das kommt drauf an. Also so wie es passt, gibt ja immer dann auch noch ein paar andere Themen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich zu jedem Spiel fahre, aber ich versuche so viel wie möglich auch live zu sehen.
Mit den anderen Themen meinst du vermutlich auch deine Arbeit bei der Personalberatungsagentur, bei der du seit 2018 arbeitest, wenn wir genau richtig recherchiert haben. Dort leitest du den Bereich Sport. Kannst du uns erklären, was so deine Arbeitsaufgaben sind?
Also wir bei Hager, also die Firma heißt Hager Executive Consulting, nur der Vorständigkeit halber. Wir sind eine Personalberatung und sind in allen Branchen und Industrien unterwegs und besetzen eben Fach- und Führungspositionen, also in erster Linie so Leitungspositionen und ich bin für das Thema Sport verantwortlich. Das heißt, meine Auftraggeber sind eben Vereine oder Verbände oder Firmen, die mit Sport zu tun haben. Also ich besetze keine Spieler und Trainer. Damit haben wir nichts zu tun, das ist ein anderes Business. Ja, das kann Fußball sein, das kann aber ja, jede andere Sportart sein. Alles, was, wo irgendwo ein bisschen Sport mit dabei ist, das sind unsere Themen.
Und wie sieht so ein typischer Arbeitstag in deinem Leben aus?
Der ist sehr vielfältig. Natürlich musst du zum einen zusehen, dass du Aufträge dann auch reinholst. Das ist auch meine Aufgabe. Und dann geht es natürlich auch darum, die Projekte abzuwickeln. Das heißt, also zum einen erstmal, um den Auftrag reinzuholen, geht es natürlich auch um Vertragsgestaltung, Vertragsverhandlungen, dann immer wieder auf der Suche nach neuen Auftraggebern zu sein. Und wenn du dann den Auftrag bekommen hast, dann erarbeitest du zusammen mit dem Auftraggeber ein Anforderungsprofil, wenn es nicht schon vorliegt. Das macht eigentlich Sinn, dass man dann auch gerne mal so seinen eigenen Senf dazu gibt und aus meiner Position oder aus meiner Perspektive vielleicht auch sagt, hier, guck doch hier oder da nochmal, was ihr vielleicht an Skills vergessen habt oder ja, was vielleicht noch wichtig wäre für die Position. Dann, ja, dann identifizierst du deine Kandidaten oder auch erstmal die Zielfirmen oder Vereine, wo die Leute sitzen könnten, die wir suchen. Und dann geht's an die Ansprache. Dann checkst du, ob die Leute verfügbar sind oder ob sie überhaupt passen. Führst dann wirklich persönliche Gespräche, Interviews. Und dann erstellst du aus dem Kreis der Kandidaten eine sogenannte Shortlist. Da sind so meinetwegen 3 bis 5 Leute drauf. Die präsentierst du deinem Auftraggeber. Und der entscheidet dann, ob die gut sind, mit wem er sprechen möchte. Wenn er sagt, das war nix, fangen wir wieder von vorne an, suchen weiter. Also im Prinzip so lange, bis im Best Case die Position dann besetzt ist. Und ja, so je nach Status oder Projektverlauf liegt dann halt manchmal der Fokus mehr auf der einen oder auf der anderen Seite. Es ist natürlich nicht so, dass ich das alles ganz alleine mache. Also gerade wenn es um Research geht, also auch erstmal Kandidaten zu identifizieren, habe ich natürlich auch Leute aus meinem Team oder zumindest aus der Organisation. Und ja, so ist eigentlich jeder Tag nicht immer gleich, aber viele Dinge wiederholen sich natürlich.
Ich könnte mir vorstellen, dass es in dem Zusammenhang auch wichtig ist, ein großes Netzwerk zu haben und das immer weiter auszubauen. Wie macht man das? Bist du viel unterwegs in Deutschland für die Arbeit?
Ja, also Netzwerk ist natürlich schon extrem hilfreich. Das reicht aber in der Regel nicht aus, nur aus dem Netzwerk immer die Kandidaten zu finden. Deswegen gibt es natürlich Veranstaltungen, die absolutes Pflichtprogramm sind, also gerade so Konferenzen oder Messen im Sportumfeld, wo man einfach in kurzer Zeit viele Menschen treffen kann, ob es jetzt Kandidaten sind oder potenzielle Auftraggeber. Wenn es solche Veranstaltungen nicht gäbe, müsste man zu jedem potenziellen Auftraggeber hinfahren und so viele Wochen hat das Jahr gar nicht, wenn man permanent immer nur einzelne Termine machen würde. Also das ist wichtig, natürlich das Netzwerk dann auch zu pflegen. Dazu gehört auch mal am Wochenende bei einem Spiel zu sein, was einem vielleicht selber nicht so persönlich interessieren würde, aber viel auch Kontakt halten, um zu hören, wo das Gras wächst, wenn es möglicherweise irgendwo einen Bedarf gibt, weil das gehört ja auch zur Wahrheit. Neben mir gibt es ja auch noch andere Mitbewerber, die rufen auch jeden Tag an. Also man muss schon auch immer auf der Matte stehen und versuchen dann, wenn da eine Vakanz ist, auch den Zuschlag zu bekommen. Und natürlich vorausgesetzt, dass man dann auch einen guten Job macht.
Ja, zwar diese Woche in Hamburg, wahrscheinlich eine absolute Pflichtveranstaltung für dich, das OMR-Festival. Ich weiß nicht, wer das nicht kennt, es ist gar nicht so einfach, das zu beschreiben, was es ist. Ich war letztes Jahr zum ersten Mal da, das ist irgendwie natürlich eine Netzwerkveranstaltung, natürlich irgendwie eine Marketingmesse, aber noch so viel mehr mit Konzerten und alles Mögliche. Wie sehr genießt du sowas oder ist das wirklich Stress? Weil ich kenne es auch von Kollegen aus dem Sponsoring zum Beispiel, die haben wirklich von morgens bis abends 10 Minuten getaktete Termine. Wie ist das bei dir?
Ja, das ist schon, OMR ist schon fast eine Nummer zu groß, weil man wirklich schwer mal eine ruhige Minute findet und am Ende sind es manchmal auch eher die Side-Events bei solchen Veranstaltungen, wo dann kleinere Gruppen gewählt eingeladen werden. Da muss man dann natürlich auch zusehen, dass man da eingeladen wird, aber ja, ich finde solche Veranstaltungen trotzdem gut, die sind anstrengend, aber du triffst halt wirklich eine Menge Leute und wenn es manchmal auch einfach nur ist, hallo, wie geht's, lass mal nächste Woche telefonieren, dann ist das eine Menge wert und für mich war es ein Heimspiel, auch da konnte ich mit dem Fahrrad hinfahren dann ist das schon auch absolutes Muss und man kann auch ein bisschen was an Content mitnehmen, also ich versuche auch, mich hier und da dann auch mal ein bisschen schlauer zu machen, weil da werden ja eine ganze Menge Sachen angeboten. Viele Dinge hat man schon irgendwie mal gehört, aber trotzdem ist es dann auch gut, einfach mal ein bisschen Input zu kriegen, weil unabhängig jetzt von meinem Job ist, finde ich es immer wichtig, auch weiter Wissen aufzusaugen und einfach auch ein bisschen auf dem Stand der Dinge zu bleiben.
Das sind ja auch extrem interessante Persönlichkeiten da. Tom Brady war zum Beispiel da, also ist nicht ganz billig, die Veranstaltung, aber ist schon sehr interessant. Kommen wir mal nochmal so auf deine Karriere so ein bisschen zurück, bleiben aber so im Business-Bereich. Du hast deine Verträge selbst verhandelt teilweise, hast du mal gesagt, in einem Interview. Hast aber auch gesagt, die Mitspieler, die damals schon Berater an der Hand hatten, hattest du das Gefühl, haben so ein bisschen mehr rausgeschlagen. Ist das deiner Meinung nach heutzutage überhaupt noch möglich, so ganz ohne Berater auszukommen?
Ich bin ja dann auch irgendwann zu dem Ergebnis gekommen, dass ich jemanden brauche, der das für mich macht, weil er sich besser auskennt. Es gibt hier und da Spieler, die irgendwann das selber machen, aber nicht am Anfang, sondern auch eher am Ende, wenn sie schon selber ein paar Verträge in der Schublade haben und sich wahrscheinlich auch denken, dann brauche ich ja nur die Zahl verändern, alles andere kann man übernehmen. Ja, es gibt ja auch wie in jeder Branche gute und schlechte Berater. Die guten Berater versuchen natürlich schon auch ein bisschen mehr für dich zu machen. Und ob es jetzt, manchmal ist es dann das Rundum-Sorgenfrei-Paket, was vielleicht auch nicht so gut ist, weil es dann am Ende dazu führt, dass du deine Selbstständigkeit entweder verlierst oder nie bekommst. Und irgendwann ist das Leben ja im Fußball vielleicht auch zu Ende und man muss sich dann wieder selber um Dinge kümmern. Also trotzdem, ein guter Berater, der hat auch beide Seiten im Blick oder alle drei Seiten, also seine eigene, die des Spielers und des Vereins. Und ein schlechter Berater kann schon viel kaputt machen. Das muss man wirklich sagen. Und Es gibt ja so einige Spieler in der Weltgeschichte, die wechseln jedes Jahr oder gefühlt alle, spätestens alle 2 Jahre. Da freut sich jedes Mal der Berater, aber ob das für die Karriere gut ist, ist dann wieder eine andere Sache. Also ich finde die Existenz absolut notwendig, aber man muss halt schon genau hingucken, wer ist der richtige Berater. Heute ist es teilweise so, dass so ein Berater oder so eine Berateragentur auch so ein bisschen Statussymbol der Spieler ist. Wenn man jetzt nicht eine große, weltweit vernetzte Agentur hat, dann ist man eine Bratwurst. Und das macht es dann für die kleineren Agenturen manchmal echt schwer, weil die gute Arbeit machen, aber sobald dann irgendwie der Spieler die nächste Stufe erreicht, gehen die dann woanders hin und so konzentriert sich das irgendwie wahrscheinlich auch irgendwann nur noch auf die großen Agenturen.
Du hast gerade schon gesagt, irgendwann endet jede aktive Karriere. Bei dir war es ja so, dass du schon während der Karriere studiert hast. Du hast Wirtschaftswissenschaften studiert, dann irgendwann noch Sport- und Eventmanagement. Also dir war ja wohl offensichtlich klar, es geht danach noch in irgendeiner Form weiter. Wie war denn der Tag, als deine Karriere beendet war und du dann nicht mehr jeden Tag zum Trainingsgelände gefahren bist? Ist dir das schwer gefallen oder war es okay?
Ja, ich habe ja den einfachen Weg gewählt und bin dann, habe als Trainer gearbeitet beim HSV und bin dann ja eigentlich in demselben Rhythmus geblieben. Von daher war das natürlich irgendwie so ein softer Abgang. Hab aber relativ schnell dann für mich auch die Entscheidung getroffen, auch mal aus der Fußballblase rauszugehen, um mal zu gucken, was es sonst noch im Sport gibt. Du hast es gerade angesprochen. Ich habe dann einen Master in Sport- und Eventmanagement gemacht in der Zeit nach der Karriere. Habe vorher ein paar Sachen schon gemacht, aber wollte dann auch noch mal einen richtigen Titel haben. Dann kam noch mal ein Engagement bei Hertha, weil das meine Heimatstadt ist und Hertha auch der Verein war, wo ich als Jugendlicher auch in der Kurve stand, hatte aber dann für mich schon die Entscheidung getroffen, ich gehe da mal raus, will jetzt auch mal selber entscheiden am Wochenende, in welches Stadion ich gehe, wenn ich dann gehe und habe so ein paar Jahre als Consultant gearbeitet für 2, 3 Startups, habe da viele interessante Erfahrungen gemacht, wie das so in der Startup-Welt ist mit Gründung und Insolvenz und Neugründung und wirklich spannende Zeit. Ja, und dann kam unser Geschäftsführer, unser damaliger und jetziger Geschäftsführer Martin Krill von Haga und hat mich direkt angesprochen, hat mich rekrutiert, so wie das ich das jetzt mache, mit der Aussicht einfach die Sports Unit aufzubauen und war im Prinzip genau, ohne dass ich tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt eine genaue Vorstellung hatte, was Personalberatung betrifft, war aber eigentlich genau das, wonach ich gesucht habe, im Sport und natürlich auch schwerpunktartig im Fußball zu bleiben, aber selber zu entscheiden, wo und wann ich irgendwo hinfahre. Das ist eine sehr spannende Kombination.
Eine Station wollten wir noch rauspicken aus deiner Zeit als Trainer, Rumänien. Das war so, da ging es darum, Rumänien zur WM 2018 zu bringen mit Christoph Daum als Trainer. Hat leider nicht ganz geklappt, aber war wahrscheinlich trotzdem eine extrem spannende Zeit, auch mit ihm als Charakter wahrscheinlich.
Das war großartig. Also ich habe das geliebt, weil das war ja immer projektbezogen oder sagen wir mal, ich war Honorarkraft. Das heißt, wenn dann Abstellungsperiode war, bin ich nach Bukarest geflogen. Wir haben uns da getroffen, haben uns auf die Spiele vorbereitet und dann entweder zum Auswärtsspiel geflogen oder dann irgendwo in Rumänien gespielt und ich hatte halt die Möglichkeit, andere Dinge zu tun, um aber trotzdem dann im Fußball zu bleiben und eine Nationalmannschaft dann als Torwarttrainer für die Nationalmannschaft verantwortlich zu sein, bedeutet dann ja schon mit den Besten zu arbeiten und auch auf einem Niveau mit der Perspektive zur Weltmeisterschaft zu fahren. Das hat mich richtig geflasht, muss ich wirklich sagen. Ich war auch echt traurig, dass wir es nicht geschafft haben. Christoph Daum, der ja leider gestorben ist, ein großartiger Typ, auch natürlich dann mit einer gewissen Altersweisheit ausgestattet. Wenn der erzählt hat, dann hast du da gesessen und vergingen die Stunden wie im Flug. Und auch großartiger Typ, so was Mannschaftsführung betrifft und auch wie er mit seinen Kollegen umgeht. Also Das war wirklich extrem schön. Wir hatten leider vom ersten Moment an, hat uns so ein bisschen das Glück gefehlt. Im ersten Qualifikationsspiel haben wir Heimspiel gehabt und kriegen in der 95. Minute Elfmeter beim Stand von 1:1. Und wenn der reingeht, dann kriegt man vielleicht so eine kleine Euphoriewelle und der verschießt den leider. Und so zog sich das vom ersten Tag an. Immer hat ein Tick gefehlt. Wir hatten Polen in der Gruppe und Dänemark, was jetzt auch nicht so einfach war. Und haben es dann leider nicht geschafft. Und dann konnte ich dann zu Hause bleiben, nachdem das klar war. Christoph Daum hat dann danach auch das war auch seine letzte Stelle. Von daher war dann leider klar, dass das Kapitel beendet ist. Also so eine Kombination mit so einer Honorartätigkeit hätte ich liebend gerne weitergemacht. Ja, aber so wie es gekommen ist, ist es jetzt auch nicht so schlecht. Mhm.
Du hast ja verschiedene Stationen gehabt als Torwart, jetzt auch im Ausland oder als Torwarttrainer auch. Warum ist denn Deutschland so ein Torhüterland für dich? Kannst du das kurz zusammenfassen?
Ja, wir hatten mal eine Phase, da hieß es so, die sterben jetzt aus, die überragenden Torhüter. Jetzt ist gerade wieder so eine Generation am Start, wo man sagen kann, das ist doch nicht so. Wenn wir gerade jetzt hier Atu angucken oder aber auch, ob das Obig ist, ob das Seimen ist, ob das Backhaus ist in Bremen. Also wir haben gerade eine ganze Menge sehr guter, junger Torhüter. Das Torwartspiel und die Torwarttechnik, Torwarttaktik hat sich ja komplett verändert. Also könnte man fast meinen, nach mir hat sich die Welt verändert, so ungefähr. Oder es ist ja mal so ein bisschen ein Stück weit oder sukzessive, aber so wie ich trainiert habe, trainiert heute niemand mehr. Das fing natürlich schon damit an, dass wir ja zu meiner Zeit gar keinen richtigen Torwarttrainer hatten. Kalle Neitzel war Co-Trainer, er war Torwarttrainer und er war aber kein geborener Torwart, er hat sich um die Torhüter gekümmert, hat das mit sehr viel Liebe gemacht, aber es ist halt was anderes. Und wie gesagt, Technik und Taktik haben sich danach komplett verändert. Wenn ich jetzt heute auch auf meinen Sohn gucke, wie der spielt, das ist eine andere Sportart geworden. Deswegen ist es immer auch schwierig, wenn ich meinen Senf dazu gebe. Bestimmte Dinge verändern sich nicht. Es gibt schon Prinzipien im Torwartspiel, die werden immer bleiben. Aber ich muss mich manchmal auch daran erinnern, dass es doch nicht schwarz und weiß gibt in der Geschichte, sondern weil es sich halt verändert hat, dass man da auch immer ein bisschen differenzierter drauf gucken muss.
Werbung. Jobrad ist uns allen ein Begriff in Freiburg, aber kennt ihr schon Jobrad Loop? Bei Jobrad Loop findest du eine große Auswahl hochwertiger Markenräder für jede Lebenslage. Professionell refurbished, fair im Preis und mit Gewährleistung. Egal ob E-Bike für die Stadt, Tourenrad oder Lastenrad. Bei Jobrad Loop ist mit einem täglich wechselnden Angebot aller Topmarken für jeden Geschmack etwas dabei. Und das Beste, die Bestellung ist super easy. Einfach dein Wunschrad online auswählen, dank unserer aktuellen Aktion gratis nach Hause liefern lassen und dann 14 Tage entspannt Probe fahren. Mit dem Code SCPODCAST-LOOP26 sparst du dir die Versandkosten. Das sind bis zu 99 Euro je Rad. Jobrad Loop. Used Bikes. Great Rides.
Werbung Ende.
Wo siehst du denn die größte Veränderung im Torwartspiel über die vergangenen 20 Jahre?
Ja, ich finde auch erstmal in der Bewertung der Leistung. Also natürlich hast du jetzt als Torwart viel mehr Kontakte mit dem Ball am Fuß und manchmal wird mir dazu sehr Wert drauf gelegt, wie die Passquote ist. Am Ende ist der Torwart der Einzige, der die Hände nehmen darf und das sollte er auch tun. Und das sollte auch das sollte er am besten können von allen Dingen, die er machen muss. Ja, natürlich ist es wichtig, dass, wenn du den Ball zurückspielst, dass du auch weißt, der kann bei uns bleiben und wird nicht irgendwie blind nach vorne gedonnert. Auf der anderen Seite gibt es, wenn man Fußball guckt, so viele Ballbesitzwechsel im Mittelfeld. Da spielt es dann manchmal auch keine Rolle, ob der Torwart den Ball dann, wenn er einfach kein Risiko eingehen will. Und mir sind Torhüter lieber, die erstmal das Sicherheitsgehen irgendwie verankert haben. Aber natürlich gibt es da große Spezialisten, die machen das wirklich gut. Trotzdem, die Hauptaufgabe des Torwarts ist einfach Tore verhindern und nicht Tore einleiten. Wenn er das kann, ist natürlich auch nochmal on top.
Das ist dann die Frage, wie gut das Gesamtpaket ist wahrscheinlich.
Ja.
Aber was würdest du sagen, macht für dich so eine gute Torwartausbildung aus? Ist es dann die Vielfältigkeit oder sind es einzelne Aspekte, die du in den Vordergrund stellen würdest?
Also ich finde beim Torwart und genauso wie es beim Training auch ist, beim Trainer, Persönlichkeit ist schon extrem wichtig. Also Oliver Kahn, bestes Beispiel, war jetzt auch niemand, mit dem man Torwartvideos drehen konnte, weil er besonders elegant war oder besonders technisch ausgebildet war, sondern der hat es auch ganz viel über Mentalität, also Stressresistenz, extrem wichtig, wenn es um die Wurst geht, das haben wir jetzt am Donnerstag gesehen, dann da zu sein. Das ist eine ganz große Stärke des Torwarts, also das macht den großen Unterschied. Und natürlich muss man auch Bälle fangen können oder ein vernünftiges Passspiel haben. Was so ein bisschen verloren gegangen ist, habe ich das Gefühl, ist so Strafraumbeherrschung bei Flanken oder hohen Bällen, wird tendenziell eher sehr defensiv agiert, als das... Ja, dass man da mutig ist, komme ich nochmal auf Donnerstag zurück, war entscheidende Szene für mich nach dem Anschlusstreffer zum 3-1, kommt nochmal ein hoher Ball rein, wo Noah da hingeht und den wegfaustet. Die meisten hätten sich wieder auf der Linie vergraben oder irgendwo am Pfosten festgehalten. Das war für mich eine Schlüsselszene, wo man sehen kann, der ist da und dem ist scheißegal, welches Spiel das ist, wie es steht, um was es geht. Also das ist für mich, für einen Torwart, lebensnotwendig.
Ich habe die Szene tatsächlich auch direkt vor Augen, du wahrscheinlich auch. Ja. Du hast gerade deinen Sohn schon angesprochen, dass sich so viel entwickelt hat in den vergangenen Jahren. Wie weit warst du denn in seiner Ausbildung noch involviert?
Ein Stück weit. Ich war ja Torwarttrainer am Nachwuchs und Jakob hat in der Zeit dann auch gerade, ist ja von der U12 bis zur zweiten Mannschaft beim HSV gewesen und wir haben, glaube ich, ein oder anderthalb Jahre zusammen trainiert. Er hatte in der Jugend einmal so einen Knöchelbruch, da ist er ein halbes Jahr ausgefallen, aber ein gutes Jahr. Und es war eine sehr lehrreiche Zeit, auch für mich. Es war eine schwierige Zeit, weil als Vater neigst du ja dazu, entweder zu kritisch zu sein oder zu nett. Und ja, es gab so Situationen, wo ich so gedacht habe, oh, heute war es so ein bisschen streng. Es hat manchmal schon auch mal unsere Belastung oder Beziehung ein bisschen belastet oder zumindest, wo ich auch selber gedacht habe, nee, das war jetzt nicht gut von mir. Aber ja, von daher ist mein Einfluss in seiner Ausbildung ist vorhanden, aber nicht so groß.
Ich kann nur erzählen, dass mein Vater auch mal mein Trainer war und nach einem Jahr haben wir das Projekt dann gemeinsam beendet. Aber alles gut, Papa, der hört den Podcast auch. Genau, bleiben wir vielleicht noch kurz beim SC, das ist wahrscheinlich interessanter als der SV Nussbach. Da steht ja Nuato Bolo im Kasten, haben wir schon thematisiert. Es wird natürlich viel geschrieben, gesprochen, ihm wird eine große Zukunft vorausgesagt. Was denkst du, wie weit kannst du ihn gehen?
Ja, ich finde ja, ich habe es ja eben schon gesagt, seine große Stärke ist ja auch diese Stressresistenz. Und wenn man jetzt zum Beispiel diese Saison betrachtet, ist ja auch nach hinten raus wahnsinnige Steigerung gekommen oder vielleicht in der Rückrunde. Er ist ja auch noch einigermaßen jung. Das bedeutet also, so diese Steigerungsfähigkeit ist noch vorhanden. Da kann noch mehr kommen. Und ja, wenn man natürlich bei einem Verein jetzt ist, der sich international möglicherweise qualifiziert, vielleicht sogar Europa League gewinnt. Der nächste Step wäre ja dann schon Manchester City oder so ungefähr, ne? Ich will ihn jetzt nicht wegtreiben oder irgendwie da was einschätzen, aber um jetzt wegzugehen, muss schon was Besonderes, besonders Gutes kommen. Natürlich, klar, wenn jemand aus Saudi-Arabien anruft und irgendwie das 10-fache Gehalt bietet, wird man vielleicht noch schwach, aber das kommt vielleicht in 10 Jahren irgendwann. Das wäre jetzt, glaube ich, nicht der richtige Schritt. Also natürlich ist er interessant jetzt auch international, aber ich glaube, in diesem Moment darf man jetzt nicht dem Geld hinterherlaufen. Das wäre ein Fehler, möglicherweise dann bei einem Verein auf der Bank zu sitzen, wenn die ihn einkaufen. Für englische Vereine, die geben auch gerne mal 20, 30 Millionen für einen zweiten Torwart aus, aber sportlich wäre das jetzt nicht der richtige Moment, weil nach der Weltmeisterschaft werden sicherlich bei der Nationalmannschaft spätestens dann die Karten neu gemischt. Und da muss man dann regelmäßig spielen. Und deswegen finde ich das jetzt eine extrem wichtige Situation oder ein extrem wichtiger Zeitpunkt, wo man nicht, ja, wo man möglichst keinen Fehler machen sollte.
Jetzt ist ja das Spiel mit Ball am Fuß eine seiner Stärken, glaube ich, kann man sagen, beidfüßig. Wie würdest du dich denn da, hast du schon ein bisschen angedeutet, in dieser Disziplin bewerten?
Ja, das war der Zeit entsprechend. Also, ja, andere Sportart. Also wenn ich es mit meinem Sohn vergleiche, also sein Linker ist besser als mein Rechter gewesen ist zum Beispiel. Ja, das war so, wie es oder ist so, wie es war. Und ja. So, deswegen hätte ich heute sicherlich keine Chance, in der Bundesliga zu spielen.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Das Profil hat sich ja verändert, aber die Frage ist ja auch, wenn du von Anfang an ein anderes Training gehabt hättest, hätte ja, er genauso sein können.
Definitiv. Ja. Also deswegen, gerade in der Anfangszeit, als ich mit meinem Sohn trainiert habe, habe ich auch großen Wert darauf gelegt, auch den zweitbesten Fuß zu trainieren. Und also das, wo ich bei mir gedacht habe, das fehlt mir, habe ich schon versucht, dann auch da die Basis zu legen. Und das hat ganz gut funktioniert, wenn ich jetzt so dran denke.
Wir würden thematisch einen kleinen Sprung machen, und zwar ins Jahr 2021 zurückgehen. Da hast du dich gemeinsam mit Felix Magath zur Präsidentschaftswahl aufstellen lassen. Damals hat der Clubbeirat, glaube ich, Magath nicht zugelassen. Du hast dann auch zurückgezogen. Wie blickst du denn mit ein paar Jahren Abstand auf die Geschichte?
Ja, das war interessant zu sehen, wie so ein Verein auch von innen funktioniert, obwohl ich gedacht habe, ich würde den Verein kennen. Aber das war so ein bisschen auch der Grund, weshalb ich meine Kandidatur dann wieder zurückgezogen habe, weil ich es natürlich auch schwer verstehen konnte, dass man ihn nicht zugelassen hat. Wir haben zwar, als wir angetreten sind, wir sind ja nicht als Team angetreten, wir haben schon gesagt, wir können uns vorstellen, einfach miteinander dann auch zu arbeiten. Es gab ja keine Teamwahl, sondern Einzelwahlen. Nur in dem Moment, als ich dann gesehen habe, so was sind für Konstellationen möglich oder was ist wahrscheinlich, das hat sich ja dann schon so ein bisschen rauskristallisiert, habe ich dann schon gedacht, okay, ich möchte jetzt nicht gewählt werden und in eine Konstellation gehen, wo ich vielleicht von Anfang an so ein bisschen Bauchschmerzen habe, weil am Ende ist es dann ein Ehrenamt und gerade in so einem Verein mit so viel Öffentlichkeitswirksamkeit müssen sich die handelnden Personen auch gut verstehen und müssen auch miteinander vertrauensvoll arbeiten. Und da war ich mir nicht so ganz sicher. Deswegen habe ich es dann lieber zurückgezogen, bevor ich dann am Tag der Wahl möglicherweise dann noch zurücktrete, weil dann gibt es noch weniger Alternativen für die Wähler und Wählerinnen. Also ja, es war eine spannende Zeit, weil das war so ungefähr ein Jahr, wo wir gemeinsam auch mal überlegt haben, was ist inhaltlich wichtig. Waren auch hier und da zusammen auf Roadshow, haben mit Fanclubs gesprochen und die Resonanz war schon positiv. Auf der anderen Seite ist natürlich auch mit dem Wahlmodus das schwierig, wenn es keine Briefwahl gibt oder keine Hybridwahl, dann kommen halt nur die Leute dann zur Wahl, die dann da sind. Und deswegen muss man da vielleicht perspektivisch auch nochmal drüber nachdenken. Ich weiß nicht, wie groß die Bereitschaft da ist im Verein, aber ich finde das ein bisschen schwierig, so wie es ist. Und ich habe es dann, glaube ich, auch gesagt in der Zeit, so, ich habe auch ein bisschen anderes Demokratieverständnis dann.
Und was hat dich generell an der Aufgabe gereizt?
Ja, das ist natürlich schon, als Präsidiumsmitglied hast du ja auch die Möglichkeit, ist nicht fest verankert, aber das ist dann eben die Frage der Absprache, im Aufsichtsrat zu sitzen. Der Aufsichtsrat bestellt dann den Vorstand und das ist ja schon auch eine extrem wichtige Position. Und die Arbeit eines Vorstands dann zu beurteilen, ich glaube, über, auch aus der Erfahrung als Spieler, aber auch als Personalberater, wo ich zum Beispiel viele Vereine auch eben kennengelernt habe und sehe oder glaube, einschätzen zu können, was gut läuft oder warum Vereine Erfolg haben oder nicht Misserfolg haben. Ich glaube, so diese ganze Erfahrung und Expertise damit einzubringen, plus der sportlichen Expertise, die ja auch immer gewünscht ist und aktuell zum Beispiel nicht vorhanden ist, das hätte mich schon interessiert.
Jetzt ist ja der Verein sportlich zumindest in sehr ruhige Fahrwasser abgebogen, zumindest aus der Ferne wirkt. Sie haben den Klassenerhalt jetzt schon 2 Spieltage vor Schluss eingefahren. Und auch Julian Schuster hat neulich gesagt, dass es einfach eine Bereicherung ist für die Bundesliga, dass der HSV wieder da ist mit den Fans, mit dem Stadion, mit der Stadt. Das siehst du wahrscheinlich genauso, ne?
Ja, also wenn man sieht, auch was bei Auswärtsspielen los ist. Ich war letzte Woche in Frankfurt, ich war in Leipzig beim Auswärtsspiel. Wenn du da in den Zug steigst morgens und es sind nur HSV-Fans da und auch durch alle Altersklassen. Ich habe in Frankfurt einen Kumpel getroffen, der ist Mitte 50, der hat ein Trikot angehabt, das war noch älter als er so ungefähr. Das kommt dann aus der Uwe Seeler-Zeit und noch früher. Also du kannst, ja, das, und das war auch meine Erfahrung mit dem HSV in der Zeit, wo ich dort gespielt habe. Wir haben Trainingslager in Südamerika gehabt und überall kennt man den HSV. Also der hat eine wahnsinnige Öffentlichkeitswirkung und ist ja nicht nur in der Stadt, sondern jetzt vielleicht nicht mehr ganz so, aber mindestens in Europa fest verankert. Und deswegen ist natürlich toll für den Verein und für die Stadt und ich glaube auch für die Bundesliga, dass der HSV wieder da ist und auch weiterhin in der Bundesliga spielt.
Du hast die Strahlkraft angesprochen, das Potenzial des Standorts ist ja riesig. Was traust du dem HSV zu die nächsten Jahre?
Ja, ich meine, der HSV und der SC haben ja so ein bisschen die Rollen getauscht, seitdem ich da bin. Oder ich bin nach Freiburg gekommen, da war der SC halt der Underdog oder der Emporkömmling. Jetzt geht der HSV diesen Weg oder musste den Weg gehen und natürlich Potenzial ist immer gut und Fanbase sind die Voraussetzungen da, auch vielleicht nicht nächste Saison oder übernächste Saison, aber so war es ja auch beim SC, kontinuierliches Wachstum, Kontinuität im Personal bei den Entscheidern und natürlich auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, plus Nachwuchsarbeit, da hat der HSV noch ganz viel Luft nach oben. Das sind alles Dinge, wenn man die verbessert oder wenn die gegeben sind, dann kann es genauso in die Richtung gehen. Ist aber keine Garantie.
Neben deiner engen Bindung zum HSV bist du ja noch bei einem weiteren Hamburger Verein eng dabei. Du bist seit 6 Jahren Vorstandsberater bei Altona 93. Wie kam das zustande?
Ja, das war so eine Idee in der Corona-Zeit, wo ich gedacht habe, ich hätte noch ein bisschen mehr Zeit, mich um andere Dinge zu kümmern. Andi Bergmann, der bis vor kurzem noch Trainer war, war auch mein letzter Trainer, als ich mein letztes Spiel gemacht habe.
In Hannover dann?
Bei Hannover, genau. Es war, die Situation war folgende, dass es eine Regionalliga-Reform gab. Also das, was man jetzt auch gerade wieder diskutiert, war damals, also stand bevor. Die zweite Mannschaft von Hannover musste sich unbedingt qualifizieren für die neue Regionalliga. Und Andi Bergmann war damals Trainer der zweiten Mannschaft von Hannover und hat mich gefragt im Frühjahr, ob ich, das war meine letzte Saison, ob ich nicht in der Mannschaft spielen könnte, weil die bräuchten ein bisschen Erfahrung, die wollen unbedingt die Quali schaffen. Und dann habe ich so gedacht, so im ersten Moment habe ich gedacht, was für eine Schnapsidee irgendwie. Ich hatte mich ja schon mit meinem Ende der Karriere nicht nur auseinandergesetzt, sondern das auch schon entschlossen. Und nach einmal schlafen habe ich aber gedacht, Mensch, eigentlich nochmal eine geile Nummer, am Ende der Karriere nochmal eine Aufgabe zu kriegen und was zu schaffen. Und dann haben wir ein paar Spiele gemacht. Ich glaube, 5 oder 6 habe ich gemacht. Wir waren richtig gut unterwegs. Und dann haben wir hier bei Altona 93 gespielt. Und ich habe mich nach 10 Minuten verletzt, weil ich irgendwo hingelaufen bin, wo ich 20 Jahre vorher nicht hingegangen bin, also in Höhe der Eckfahne, bin ich dann zusammengebrochen, weil ich Muskelbündelriss hatte. Musste den Angriff noch unterbinden, stand kurz vor der roten Karte, bin dann aber, also habe eine gelbe Karte gekriegt, musste ausgewechselt werden. Das war mein letztes Spiel und so war Altona für mich irgendwie eingebrannt in meinem Kopf. Und Jahre später, als ich dann meine Masterthese schreiben musste im Rahmen meines Studiums, brauchte ich ein Thema und habe so überlegt, musste natürlich irgendwas mit Fußball sein und habe dann gedacht, Altona 93 passt ganz gut. Die hatten damals ihr Stadion verkauft und habe dieses ganze Thema nochmal untersucht, ob das sinnvoll war, was man vielleicht anders machen könnte, Alternativvorschläge gemacht und habe so dann natürlich Gespräche geführt mit den Vereinsleuten und dann Jahre später war es dann so, dass ich wieder mit Andy Bergmann zu tun hatte, weil ich in der Zeit, wo ich als Consultant gearbeitet habe, nach der Zeit beim HSV und Hertha und Rumänien, haben wir für ein Startup gearbeitet, was in Berlin war, und wir sind immer zusammen dahin gefahren, einmal die Woche, und haben dann so gesagt, ja, wenn es irgendwann mal eine spannende Aufgabe vor unserer Haustür gibt, dann machen wir das zusammen. Ja, dann war Corona, der Spielbetrieb unterbrochen, Altona hatte den Trainer mehr oder weniger rausgeschmissen und alles war so Stunde Null. Und dann habe ich so gedacht, Mensch, Andi, das ist jetzt der richtige Moment. Ich hatte ja den Kontakt zu Altona und da war noch was in meinem Kopf, was mich beschäftigt hat. Und dann haben wir da angefangen, er als Trainer, ich als sportlicher Leiter, natürlich eher nebenberuflich, das war aber in der Corona-Zeit, und haben dann 2 Jahre mehr oder weniger das zusammen gemacht oder anderthalb. Und dann ging aber das normale Leben wieder so los und ich irgendwann gemerkt habe, mir fehlen die Kapazitäten dafür. Andi ist dann weiter Trainer geblieben und ich habe dann so eine Beratungsfunktion übernommen, habe mich allerdings aus den sportlichen Themen rausgehalten, weil das ist dann ganz viel Tagesgeschäft, wenn dann jeden Tag, weil irgendwas ist immer, wenn dann alle 10 Minuten jemand anruft für Altona, kann ich natürlich den anderen Job nicht machen, und habe mich dann eher darum gekümmert, so um die Mannschaft herum, zum Beispiel Sponsoren einzufangen, und bin seitdem noch mit dabei, aber jetzt nicht im täglichen Geschäft. Mal ganz kurz ausgeholt.
Sponsorenakquise ist wahrscheinlich in der Regionalliga, nächste Saison noch wieder in der Oberliga, gar nicht so einfach, könnte ich mir vorstellen. Was sind denn so die generellen Herausforderungen in dem Ligenbereich?
Ja, man muss ja ehrlich sein, in der Regionalliga oder in der Oberliga ist ja Sponsoring auch viel Liebhaberei. Also wenn man jetzt hier einen Sponsor für einen SC vermittelt, oder da kommt immer die Frage, was habt ihr für eine Reichweite, wie viele Menschen schauen euch zu und so weiter. Das ist dann in der Regionalliga oder Oberliga überschaubar. Da geht es auch so ein bisschen, dann die regionalen Partner einzufangen, die natürlich auch Bock haben auf ehrlichen Fußball, sagen wir immer. Nähe, der Star von Altona 93 ist das Stadion. Das ist wirklich mitten im Wohngebiet. Wir hatten beim letzten Heimspiel gegen St. Pauli 2 3.800 Zuschauer. Das muss man erstmal, da freuen sich einige Vereine in der dritten Liga drüber. Also das Potenzial ist da, Altona ist eindeutig die Nummer 3 in Hamburg, was die Wahrnehmung und eben Tradition und Interesse betrifft. Und das ist so ein bisschen die Story. Wir wollten auch immer der Verein sein für die Spieler aus Hamburg, die es jetzt auf dem ersten Bildungsweg nicht schaffen in den Profifußball, nochmal die Möglichkeit zu geben, über uns dann den Umweg zu nehmen. Und das ist die Story, die wir erzählen wollen oder die wir erzählen. Und da gibt es eben ein paar Partner aus der Gegend, die das gut finden, die das unterstützen. Und so haben wir halt mehr so regionale oder aus dem Stadtteil oder so aus dem Hafen zum Beispiel. Also es gibt ein paar ganz tolle Partner, die das unterstützen. Aber wenn ich jetzt zu Jobrad gehe, dann interessiert die, glaube ich, die Story nicht so richtig. Obwohl wir uns sehr freuen würden über die. Möchte ich an der Stelle nochmal loswerden. Vielleicht hört mich jemand von Jobrad.
Ganz bestimmt sogar. Jobrad Loop sponsert die Folge sogar.
Ja, sehr gut.
Und zum Abschluss des Gesprächs wollen wir nochmal kurz zum SC abbiegen. Du hast vorher auch schon gesagt, hast auch schon im Interview gesagt, dass du eigentlich das Gefühl hast, dass du gut weißt aus deiner Erfahrung als Spieler, auch als Berater, dass warum Vereine funktionieren, warum Vereine nicht funktionieren. Warum funktioniert der SC Freiburg gut aus deiner Sicht?
Ja, bestes Beispiel Uwe Vetter, also Stichwort Konstanz und Kontinuität und natürlich dann auch mit guten Leuten. Also als ich zum SC kam, war Uwe auch schon da, gibt noch ein paar andere. Fritz Keller war Vizepräsident, ja auch lange den Verein begleitet. Sponi als Busfahrer und damals aber nicht nur Busfahrer, der war auch Video.
Hat gefilmt immer.
Genau, hat gefilmt. Einfach natürlich die Verbundenheit, die Qualität dann der Leute und natürlich die Eigenschaft, auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. So, ne? Also über die lange Strecke gibt es natürlich immer Sachen, wo man daneben liegt, aber dann eben auch den Mut zu haben, Dinge rechtzeitig oder schnell zu korrigieren. Wenn man daneben liegt, ob es mal ein Trainer ist, dann nach Volker Finke-Ära, dann zu sagen, okay, das war jetzt nicht so gut, machen wir mal was anderes. Also ich glaube, das ist der große Unterschied bei den erfolgreichen Organisationen, die dann auch nicht die Eitelkeit haben, zu sagen, wir ziehen das jetzt durch. Oder eben viele Traditionsvereine, die ja natürlich auch so einen aufgeblasenen Wasserkopf haben, wo ganz viele Leute einfach dabei sind, die schon immer dabei waren, aber nicht so richtig Impact haben. Also agil zu bleiben, über die Zeit organisch zu wachsen und den Spirit zu erhalten und dazu noch diese familiäre Atmosphäre, das ist, glaube ich, das, was den SC so ausgemacht hat über die letzten 30 Jahre.
Wenn du so Weggefährten von damals triffst, Uwe hast du angesprochen, wer ihn nicht kennt, Physio seit über 30 Jahren, glaube ich, Sponi, Busfahrer auch sehr, sehr, sehr lange, Thorsten Bauer ganz lange, Teammanager, immer noch im Verein. Was sind so die Themen, die da auf den Tisch kommen?
Ja, natürlich spricht man immer wieder von irgendwelchen alten Geschichten, die kommen ja immer wieder auf den Tisch. Hanno Franke habe ich letzte Woche getroffen, da geht es um Wein zum Beispiel. Also das ist ja auch das Schöne in Freiburg gewesen, wir haben eine extrem tolle Zeit gehabt mit der Familie und auch sportlich, so dieses Rundumpaket war extrem schön. Also und da geht es dann eben auch mal um andere Themen, da kann man auch mal ein schönes Glas Wein trinken. Das Menschliche ist es halt schon.
Man kennt es ja, wenn man so ganz lange mit vielen Leuten verbunden ist und wahnsinnig viele Erinnerungen teilt, dann gibt es ja Geschichten, die immer wieder aufgerollt werden und Anekdoten. Vielleicht zum Abschluss, was gibt es denn so für eine Geschichte, die jedes Mal auf den Tisch kommt, wenn man sich sieht?
Oh, ja, gute Frage. Also mir fällt immer wieder eine Geschichte ein, mein erster Kontakt mit Volker Finke, in echt, war extrem lustig, weil das war noch in der Phase, ein bisschen früher als jetzt, aber sagen wir mal Frühjahr, März, April irgendwann, Aufstiegs, oder vielleicht war es auch Mitte, Ende April. Also auf jeden Fall Endphase der Saison. Der SC war noch im Aufstiegskampf, also noch lange nicht aufgestiegen, aber hatte sehr gute Chancen und Kontakt zu Volker Finke bestand. Und dann ging es halt darum, sich mal persönlich kennenzulernen und zu treffen. Und dann war irgendwie Dienstag oder Mittwoch trainingsfrei bei uns und dann hat er gesagt, oder haben wir uns verabredet in Basel am Flughafen. Und dann bin ich nach Basel geflogen, er hat mich am Flughafen abgeholt und dann hat er gesagt, ja komm, wir fahren nach Basel, da kennt uns keiner, da können wir in Ruhe sprechen. Und dann sind wir irgendwo zum Mittagessen gefahren und kommen in ein Restaurant rein und da sitzt offensichtlich ein HSV-Fan, der dann sagt, Herr Finke, was machen Sie denn hier? Wollen Sie unseren Torwart abwerben? Und das fällt mir immer wieder ein, wenn ich so an den ersten Kontakt denke oder an Volker Finke denke. Das war schon extrem lustig.
Wie hat er reagiert?
Ja, so. Keine Ahnung.
Ja, das ist auch ein schönes Schlusswort. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dabei gewesen bist und dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft.
Danke, wünsche ich euch auch und bis die Tage.
Danke, Richard. Ja, und das war schon wieder mit der heutigen Folge. Wir hoffen, dass wir euch jetzt nicht mehr so lange warten müssen, bis die nächste rauskommt. Wir hören uns bald und gute Zeit euch.